Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
Hoher Besuch im Warme Brüder Studio. Bei uns ist der EU-Abgeordnete Andreas Schieder, Spitzenkandidat der SPÖ in der nahenden EU-Wahl. Herzlich willkommen.
Ja, danke euch für die Einladung.
Ja, schön, wir danken,
dass du gekommen bist.
Wir danken parallel, genau, dass du gekommen bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Wir haben ja alle konstruktiven Kräfte eingeladen und alle sind gekommen. Ja, ist eine tolle Sache. Du bist der einzige Kandidat, den wir interviewen, der schon Erfahrung hat im EU-Parlament. Das finde ich besonders spannend. Und da hoffen wir, dass wir ein bisschen Informationen bekommen, wie es dort so abgeht.
Insider-Tipps.
Also ich habe mein Wissen. Geheimnisse. Ich habe zwei Quellen, um glaube ein bisschen einen Eindruck zu haben, was passiert im EU-Parlament. Das eine ist die Netflix-Serie Parliament, kennst du die?
Ja, die ist absolut, ja.
Und wie akkurat ist die?
Die erste Staffel ist gedreht im Ausschuss der Regionen.
Aha.
Aber sie hat, wie alle Serien, sie überzeichnet natürlich maßlos, aber es gibt schon den einen oder anderen Charakter, den sie versuchen zu treffen.
Also da gibt es auch. Da gibt es sozusagen immer Vorbilder, also quasi Modelle.
Nein, dafür, aber diesen
Typen, kennst du Leute?
Ich finde den Namen schon nicht schlecht, dass er ja Speckler heißt, als Elsässer Flammkuchen quasi. Aber es gibt natürlich schon auch den Typen, der sich versucht zu verstecken irgendwie, weil ihm die Verantwortung zu groß wird. Ja. Mein Anspruch, und ich würde auch sagen, alle von unserem Team in der SPÖ haben einen anderen Anspruch. Sich nicht zu verstecken, sondern wir wollen eigentlich bemerkt werden mit unserer Arbeit, weil wir eben ja auch die Arbeit voranbringen wollen und da auch eine Idee haben, um das klar zu sagen. Aber es ist trotzdem eine spaßige Serie, weil auch was auch so realistisch ist, ist natürlich diese Marktfunktion, wo so Assistenten herumstehen bei irgendwelchen Dingen und
Lobbyismus,
sich,
oder?
Sich plötzlich anquatschen. Und das mit den Lobbyisten ist natürlich auch ein Thema, dass die einem schon versuchen, sich zu nähern. Nur auch da gilt wieder, es ist am Ende Charakterfrage. Uh-huh. Also ich meine, mich kontaktieren natürlich dauernd Leute mit irgendwelchen Anliegen und manche sind halt auch von Lobbyingagenturen. Ja. Was mich an sich schon narrisch macht, weil ich finde, wenn eine Firma...
Stellen sich die so vor oder kommt der einfach und sagt, Servus Andi?
Ja, es gibt auch solche, die dann auf Servus Andi, das finde ich besonders räudig, weil ich finde, nein, entweder hat man ein legitimes Anliegen,
ja, stimmt,
dann hat man als Bürger auch die Verpflichtung zuzuhören und darauf zu reagieren. Aber ich finde, wenn man für Geld quasi irgendwelche Meinungen vertritt und dadurch so eine Freundschaft vorgaukelt, nicht richtig. Aber der Punkt ist, ich finde, wenn Firmen aus Österreich ein Anliegen haben, weil sie sagen, da kommt ein Gesetz und da muss man auf das und das achten, dann hat man als Abgeordneter ja auch für die direkt da zu sein und sich das anzuhören. Und dann muss man sich überlegen, nach dem, was man erreichen will, ob man das berücksichtigen kann oder eben nicht. Aha. Weil man muss ja auch sagen, die Welt ist ja nicht ein leeres Vakuum, sondern uns geht es ja in eine gewisse Richtung, Dinge voranzubringen. Und da sage ich immer, es gibt gute und schlechte Lobbyisten. Oh. Zum Beispiel die Arbeiterkammer oder die ÖBB sind gute Lobbyisten.
Wofür lobbyiert die ÖBB?
Naja, für
ist
besser.
Lobbyieren ein Zeitwort? Ist das okay?
Ich weiß jetzt schon.
Wofür machen die Lobbyarbeit?
Heute darf man,
heute darf man alles.
Darf man ja jedes Wort usen im German.
Du, meine zweite Quelle ist der Nico Semsrott, sagt dir der was?
Ja.
Das ist der Wahnsinnige, der für die Partei in Deutschland ins Parlament gekommen ist und der da auch ein bisschen berichtet hat. Also der sagt auch das ein oder andere, was er quasi an der EU kritisiert quasi. Also das war ja seine Rolle. Der ist ja da reingegangen und hat quasi die Vorzüge genossen, aber hat auch aufgezeigt, was er kritisiert. Wenn du jetzt sofort eine Sache ändern könntest an der EU, was wäre denn das? Also, die Reaktion wahrscheinlich gibt es mehr wahrscheinlich.
Zu lang, ja. Und doppelt so lang, weil wir hatten das schon zweimal in einer Schuldiskussion auch. Welches Gesetz, wenn sie morgen alles machen könnten, würden sie machen? Und es sind so viele. Richtig. Weil wir wollen Europa sozialer machen. Wir wollen Europa demokratischer machen. Ich will aber auch Europa geeinter machen. Das heißt, ich will, dass mehr im Parlament entschieden wird und weniger, wenn man so will, in den Mitgliedstaaten von Regierungen oder sinnvoll da vereinigt wird. Und da heißt, die Antwort kann man nicht so aus der Pistole schießen. Aber natürlich, es gibt viele Dinge, die man da voranbringen will. Aber das Europaparlament nur zum Semsrott, es braucht auch solche.
Natürlich. Ich habe das sehr genossen eigentlich.
Und am Anfang, es waren ja fast 750, also mit den Briten damals noch Abgeordnete. Und da finde ich, verträgt schon zwei, drei, die das so eher quasi kasperlhaft, spaßhaft aufbereiten, die Fragen, die sie angehen wollen.
So ein Satireprojekt.
Ja, und ich sage immer, die halten wir viel leichter aus als so manche andere, die leider kein Satireprojekt sind.
Also die EU abschaffen
wollen. Die AfDler und die anderen. Und mein Wahlspruch da ist, mehr Rechte für das Europäische Parlament, weniger Rechte im Europäischen Parlament.
Ja, word, period.
Ich hätte vielleicht, ich hätte gleich ganz eine fundamentale Frage, weil immer meine Freunden erzählen und Freundinnen, dass wir jetzt sozusagen diese Gespräche führen. Kriege ich schon so mit, dass so ein bisschen so ein Tenor ist, so bei der Nationalratswahl weiß man, okay, da sollte man hingehen, weil da gibt es sehr konkret quasi, sehe ich, was da passiert, dann potenziell für mich. Bei der EU-Wahl schaut es ein bisschen anders aus und da ist schon so, glaube ich, merke zumindest, oder glaube ich zumindest zu merken, so die Frage, warum soll ich da eigentlich hingehen?
Und die Antwort ist die gleiche wie bei der Nationalratswahl. Es geht um deine Zukunft. Es geht zu entscheiden, in welche Richtung geht es lang. Und ich würde sogar sagen, 80% der österreichischen Rechtslage sind aus europäischen Gesetzen inzwischen entsprungen. Mhm. Manchmal müssen sie noch national umgesetzt werden oder auch lokal umgesetzt werden. Aber es geht einfach um eine große Richtungentscheidung. Und gerade jetzt, vieles, was wir selbstverständlich erachten, dass man in der EU sind, dass man über die Grenze nach Italien rüberfahren kann, dass man mit dem Euro zahlen und. Das ist in Frage gestellt, weil man muss ganz genau hin. Man braucht nicht einmal ganz genau hinhören. Was der Herr Wilimski und andere sagen, ist Exit, raus aus der EU. Das EU der Nationalstaaten, das Rückkehr des Nationalismus. Und das wissen wir. Wir wissen, der erste Schritt ist Nationalstaat, zweiter Schritt Nationalismus, dritter Schritt, alle anderen sind scheiße, nur wir sind gut. Und das endet im Krieg.
So ist es.
Und ich bin gegen den Zerfall der Europäischen Union.
Ich absolut auch und bin auch froh, dass du dort bist und für uns dort Arbeit machst, aber da möchte ich ganz kurz einhaken. Das ist wirklich nicht angriffig gemeint, ja, aber ich möchte es einfach kurz aufarbeiten. 2018 habe ich für dich mich eingesetzt, dass du Bürgermeisterkandidat von Wien wirst. Ja, damals hat sich der Genosse Ludwig durchgesetzt. Im Nachhinein finde ich es fast gut, wie es gelaufen ist. Also ich finde dich super in Brüssel und ich finde unseren Bürgermeister gut. Reagier mal drauf einmal vielleicht.
Ja, ich bin damals aus voller Überzeugung...
Es war urknapp, ne?
Es war urknapp.
57%,
das ist nix. Es war eine geile Zeit und es ist auch eine Niederlage, schmerzt.
Ja, ist halt so.
Und Männer tun sich ja schwer mit Schmerz wegkriegen. Das heißt, der Sieg wird und bleibt in einem drinnen. Aber im Ernst... es war immer ein fairer Prozess.
Ja.
Der Michi Ludwig und ich, wir haben uns vorher gut verstanden. Wir haben währenddessen, was wenige wissen, uns oft getroffen auf einem Café, um zu plaudern, nur zu viert, also zu viert, vier Augen,
ja.
Zu zweit.
Mit den Lobbyisten.
Ja, genau. Nein, nur wir zwei, geheim quasi, wenn man will, einfach nur, damit wir auch miteinander so reden, nicht nur quasi Wahlkampf machen. Und ich finde, um das auch klar zu sagen, er ist ein sehr, sehr guter Bürgermeister. Wien hat sich wunderbar entwickelt. Wien ist gut und ich finde, also so wie es jetzt ist,
passt.
Ja, absolut.
Das finde ich auch.
Also ich unterstütze ihn zu 184% als Bürgermeister und er unterstützt mich zu 184% in der EU.
Jetzt fehlt mir kurz der Punkt, warum 184? Ist das eine Quote, die ich nicht kenne?
Nein, just came to my mind.
Randomness.
Ja, ist mein,
ich finde
es schön. Ist ja schlecht, weil eigentlich, ich stehe mir irrsinnig auf Primzahlen.
Ist es eine?
Nein, vier. So kann ich das. Okay. Gerade Zahlen sind keine Primzahlen.
Mathematik.
Bist du Mathematiker? Nein, ich habe es vergessen.
Volkswirt.
Ah, genau. Okay, ja. Siehst du, meine Recherche war nicht, wie sagt man da, erschöpfend. Offenbar eins,
wenn ich vergesse.
Andi, gibt es im EU-Parlament Sichtbarkeit für LGBTIQ+? Findest du ausreichend? Ja?
Ausreichend glaube ich nicht. Aber das Europaparlament ist erstens inhaltlich ein Parlament, das sich mit den Grundrechten beschäftigt, ganz massiv, in jedem Mitgliedstaat. Und ist auch, wenn man so will, die Versicherungskarte, die europäische Versicherungskarte, dass wo immer Rechte, Grundrechte der Menschen mit Füßen getreten werden, das Europäische Parlament auch dagegen antreten wird und ankämpfen wird. Da geht es um Frauenrechte, geht es um Kinderrechte und natürlich auch um LGBTIQ+ Rechte. Oder die ganze Regenbogen-Themensammlung. Ein ganz ernstes Thema, weil wir hatten in Polen diese Phase der PiS-Regierung, wo regenbogenfreie Zonen ausgerufen worden sind.
Ja,
ich meine, das erinnert uns wirklich an ganz schreckliche Gedanken. Gut, das Europaparlament ist dagegen angetreten, aber das Europaparlament, habe ich auch gemerkt, ist für viele aus der Community ein Hoffnungsanker gewesen. Mhm. Für auch viele Frauen, der Abtreibungsverbot in
Polen. Genau, richtig, ja.
Und auch für die viele Schwulen und Lesben und andere aus der Community war dann Europa der Safe Haven und auch die Mitgliedschaft Polens in der EU, auch die Versicherung, dass das in Polen schrecklich ist, aber nicht für ganz Europa gilt. Und wir haben eine Intergroup, und da bin ich auch Mitglied, als der Mario Lindner sagt dann immer Soli-Hete.
Ally, glaube ich, das ist auf Englisch.
Übrigens, Shoutout natürlich auch an den Mario Lindner, den können wir schon erwähnen.
Ja.
Gut, dass es ihn gibt, super.
Und wir haben auch viele bekennende Homosexuelle in Positionen. Also Marc Angel, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Luxemburger sozialdemokratischer Abgeordneter. Sehr lustiger Typ auch, aber sehr engagiert auch. Und ist, wenn man so will, neben mir der Zweite, der den Westen Wiens vertreten kann, weil er hat am Meiselmarkt im 15. Bezirk gewohnt, weil er in Wien studiert hat, in der Sinowatz-Fanitzky-Zeit.
Also. Okay.
Marc Angel, dann Robert Pietron, der Pole.
Aha.
Berühmter war.
Sagt mir gar nichts, dir.
Kennen der Schwule in Polen, war Bürgermeister einer Gemeinde.
Gar nicht gleich in Polen wahrscheinlich.
Nein, also der ganzen Zeit. War dann auch Präsidentschaftskandidat, hat aber nicht gewonnen. Extrem wichtige Person, sind jetzt zwei aus unserer sozialdemokratischen Fraktion. Aber es gibt auch in den anderen Parteien Leute, die ganz offen für diese Themen eintreten. Und das ist wichtig, weil ich glaube, es braucht die Community und auch quasi die Leute, die für diese Fragen eintreten. Aber es ist nicht nur eine Angelegenheit, die quasi auf die Schwulen und Lesben im Europäischen Parlament beschränkt bleiben soll, sondern es ist eine Frage von Menschenrechten und daher geht es uns alle was an.
Richtig. Das verstehen viele Leute, glaube ich, nicht, dass eben die Rechte von Minderheiten oft nicht, also niemals nur die Minderheiten was angeht, sondern das ist immer, also es schützt doch deine Rechte, weil du kannst jederzeit, jemand braucht dich ja nur als Minderheit benennen. Das haben wir ja historisch gesehen.
Wolfgang Ambros, jeder ist eine Minderheit.
So ist es. Ich finde bei jedem etwas, ja, also man, wie gesagt, jemand, der den Vorteil hat, dass er weiß, hetero, cis, männlich ist, der hat einen Vorteil, das ist keine Frage. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall findet man auch bei dir etwas. Ja? Es ist einfach so. Und das haben wir in Diktaturen gesehen.
Die Augen,
du hast dich angesprochen, das war mir jetzt gar nicht so persönlich gemeint.
Nein, nein. Ich finde nämlich aber auch, es geht ja eigentlich darum, dass eine sogenannte Minderheit die gleichen Rechte hat wie alle anderen. Geht ja nicht einmal um einen speziellen Minderheitenrecht, sondern es geht darum, dass jeder Mensch eine Entscheidung haben darf, egal wie er ist, dass er quasi seine Lebenschancen nutzen kann, dass er nicht diskriminiert wird, dass er nicht vom Gesundheitssystem diskriminiert wird, nicht vom Bildungssystem, nicht von unserem Familienbild, was immer halt die Fragestellungen sind. Und da geht es auch, es geht um Gesetze, es geht aber auch natürlich um Verwaltung und es geht auch um Alltag. Es nützt ja einem nichts, wenn man zwar am Papier die Gleichheit hat, aber wenn du dann quasi durch die Straßen gehst und angepflaumt wirst, weil du eine andere Hautfarbe hast oder dergleichen, das sollte halt auch nicht sein.
Also vielleicht da gleich anschließend, nämlich Alltagserfahrungen, was wir in Österreich noch nicht haben, ist ja dieses Leveling Up, also es gibt so diesen Diskriminierungsschutz am Arbeitsplatz, aber wie wir ja damals gesehen haben, in diesem Café, wo dann so quasi zwei lesbische Frauen ja des Cafés verwiesen wurden oder zu Recht, also zumindest rechtlich.
Welches Café war das nochmal geschwind?
Brückel.
Genau. Das Brückel ist ja Doppeltäter, nicht? Die haben ja auch schon mal eine säugende Mutter des Cafés verwiesen.
Okay. Aha, das weiß ich gar nicht.
Aber gibt's
ich mag eigentlich das Brückel so gerne, das ist wirklich schade, das ist ein toller Ort, also ein Energieort, das ist wirklich schade.
Gibt es da von der EU eine Möglichkeit, sozusagen auch in Österreich ein Leveling-Up anzustoßen?
Ja. Und es gibt quasi zwei Dinge, die man in dem Zusammenhang erwähnen muss. Das eine ist, die EU verabschiedet ja auch Gesetze, manchmal auch Pläne, Rahmenpläne, wo man sagt, wir wollen, dass in den und den Fragen in den Mitgliedstaaten sich was weiterentwickelt. Zum Beispiel Kinderrechte oder Beispiel Kinderbetreuungsquoten. Und sowas könnte man natürlich auch im diskriminierungsfreien Bereich quasi andenken. Und das zweite ist, Europa ist schon noch eine Rechtsgemeinschaft, das heißt, dass auch jeder Einzelne, jede Einzelne, auch wenn seine oder ihre Grundrechte verletzt sind, die Möglichkeit hat, letztlich über einen Instanzenzug, aber auch diese Rechte einzuklagen. Mhm. Bei europäischen Gerichten, je nachdem, welche Rechte es dann geht, auch die Frage beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof oder beim. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den auch zuerst bei dem Polen-Beispiel. Mhm. Du, es bleiben, auch wenn dein Nationalstaat deine Rechte beschneidet, wenn sie europäisch verankert sind, dann bleiben sie weiterhin bestehen und du kannst sie einklagen. Das ist natürlich nicht der Weg, den wir wollen politisch, ja, weil wir wissen, zu klagen braucht eine zähe Haut, eine dicke Brieftasche und ein langes Leben. Mhm. Und
dann Helmut Graupner in dem Fall wahrscheinlich.
Und dann noch solche, genau. Der Helmut, der natürlich überhaupt einer der Pionier, also ja auch in
Wahnsinn,
Österreich.
Ein Engel auf Erden für mich.
Ein Pionier in all diesen Fragen. Ich hab mit ihm sehr viel mich auch ausgetauscht, wie ich im österreichischen Parlament war, wie es um diesen unsägbaren, also diesen Kampf gegen diese unsagliche Miefheit in der österreichischen Innenpolitik ging, wie es ging, Eheverbot, also Homo-Ehe, wie man damals quasi gesagt hat, auch das Verbot von künstlicher Befruchtung.
Paragraph 209 wahrscheinlich muss in deine Zeit gefallen sein, oder? Diese Sonderregelung mit dem Schutzalter,
Schutzalter war schon davor.
Okay. So weit bist du doch gar nicht.
Ja, deswegen. Also zu meines Vaters Zeiten war diese ganze überhaupt.
Ich habe gegen das Schutzalter ja auch noch gekämpft. Also ich kann mich erinnern. Aber
es war in unserer Jugend.
Ja. Also wir sind eine ähnliche Generation wahrscheinlich.
Sagen wir jetzt aber nicht in dem Podcast. Sonst kommen diese enttäuschten Zuschriften, Herr Schieder, ich wusste gar nicht. Aber in meiner Jugend, also da war auch dieser quasi die Gründung der Hosi mit dem Nackten beim Neujahrskonzert. Und diese Frage des Schutzalters, das war ein ganz großes Thema. Das überhaupt diese Frage, wann tun sich Jugendliche outen und wann trauen sie sich? Was haben sie zu befürchten? Sie werden von ihren Eltern rausgehaut. All diese Dinge waren damals noch sehr unter der Decke. Mhm. Und für uns aber als junge Leute in der sozialistischen Jugend gab es natürlich auch die bei uns waren, wo man gemerkt hat, da schlummert quasi ein Problem und für die muss man da sein. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, ein Klima, wo man das verstecken muss. Ja? Und eigentlich geht es um das, was wir alle damit 14, 15, 16, 17 gesucht haben, nämlich den richtig guten Sex. Und
wir suchen heute noch.
Ich suche heute noch, ich gebe es zu, ich habe ihn noch immer nicht gefunden. Wie geht man jetzt mit solchen Ländern wie Ungarn und Polen um? Ist das konsequent genug momentan oder gibt es da noch Spielraum, wo man, also was würdest du dir da wünschen, dass man da ein bisschen konsequenter ist auch?
Ja, ich finde, der beste Schutz für unsere Grundrechte ist, wenn man sie mit aller Vehemenz ganz massiv von der Sekunde 1 an verteidigt und einklagt. Und bei Ungarn zum Beispiel haben wir so lange, man so lange zugeschaut.
Mhm. Finde ich auch.
Ich kann mich erinnern, wie der Orban quasi, der ja mal als
Liberaler, der war ja der liberale Posterboy,
jung,
ne?
Ja, also Fidesz, ähnlich wie bei Kurz. Er heißt ja Jung-Liberale, jetzt ist er weder jung noch liberal.
Aber dürften diese Rechtsliberalen so an sich haben, weil bei Sebastian Kurz war es ja dasselbe. Der war ja der Typ, der gesagt hat, wir brauchen jetzt endlich einmal einen guten Zugang zur Integration, wir brauchen eine Willkommenskultur und auf einmal hat er die FPÖ nachweislich, also politisch, in der Politikwissenschaft erforscht, rechts überholt am Spektrum. Also es ist absurd.
Die Freiheitlichen nennen sie auch
Freiheit.
Was passiert
da bei solchen Leuten im Kopf? Also Unverständnis auch von dir.
Ja,
ne?
Voll. Erstens Unverständnis, zweitens bin ich schon auch der Meinung, Politiker sollten nicht über das, was in den Köpfen der Leute quasi passiert, sondern sollten nachdenken, was quasi im Herzen der Leute, also worüber sie nachdenken. Schön. Also wir sollten nicht da psychologisieren dazu sein. Aber jetzt im Ernst noch zu Ungarn. Mhm. Wir haben durchgesetzt, dass es einen Rechtsstaatsmechanismus gibt, dass nämlich, wenn grundsätzliche Rechte gebrochen sind, auch Gelder eingefroren und nicht ausgezahlt werden an diese Länder. Aus mehreren Gründen. Einerseits wegen dem, also es gibt ja auch so ein Rechtsstaatsverfahren, also wo geklagt wird und so weiter. Das ist nur ein sehr zäher Prozess, weil auch es müssen immer alle Mitgliedstaaten zustimmen und wenn du jetzt Polen und Ungarn hast, dann wissen wir schon, wie es ausgeht. Mhm. Ja. Wenn es gegen Ungarn geht, macht Polen die Mauer und wenn es gegen Polen geht, macht Ungarn die Mauer und es zahlt sich dahin. Das andere war dann eben, dass wir gesagt haben, weil auch mit Verletzung der Abbau der Rechtsstaatlichkeit ja auch meistens Korruption einhergeht.
Mhm. Richtig.
Nicht funktionierende Gerichte sind für die Korrupten ja das Beste, was sie sich wünschen können. Und da sehr viel von den EU-Geldern in den Taschen des Herrn Orban und seiner Freunde gelandet sind und nicht in den Projekten, wofür sie gedacht waren, haben wir das durchgesetzt, so einen Mechanismus, dass man die Gelder sperrt. Mhm. Sind viele Gelder in Ungarn gesperrt. Und die Frau von der Leyen hat Ende letzten Jahres dann eigenmächtig, weil sie gesagt hat, sie wollte den Orban, dass seine Zustimmung zu Ukraine-Paket, viele munkeln aber auch, sie will schon die Zustimmung des Herrn Orban zu ihrer Rieder-Nominierung sich da erkaufen. Eigenmächtig 10 Milliarden Euro an Geldern an Ungarn freigegeben. Und wir als Europäisches Parlament haben gesagt, hey, wenn das eingefroren ist wegen Rechtsstaatsverletzung und der Grund für die Verletzung, nämlich quasi eine intransparente, falsche Besetzung der Gerichte zum Beispiel, wenn die nicht beseitigt ist, dann kann man die Gelder nicht freigeben. Und das Europäische Parlament hat dann beschlossen, auf unsere Initiative hin, dass wir die Europäische Kommission klagen. Das ist jetzt eine Klage vom Europäischen Gerichtshof des Parlaments gegen die Kommission wegen der Frau von der Leyen. Also zur Frage, wird genug getan? Manche sind weicher, ja? Und da braucht man mehr, die eigentlich härter auf die Rechte schauen. Und das macht das Parlament. Deswegen ist auch nicht wurscht, wer im Parlament sitzt.
Richtig. Aber es ist spannend. Ich bin wirklich Politik-Junkie. Ich verfolge alles. Ich schaue wirklich, also es gibt, ich glaube, mehr Politik, also ich kann man nicht mehr konsumieren. Mehr. Also Fußball und Politik, das sind die zwei Dinge. Zum Zweiteren kommen wir übrigens noch heute. Okay, weil da kommt dann die wirklich kritische Frage heute übrigens, weil du ja bei der Rapid im Vorstand bist. Du kannst das wahrscheinlich denken. Nur zur Vorbereitung. Aber die sagen, warum weiß ich das zum Beispiel nicht? Dass da das ist ja geil. Ja. Das ist ja geil, dass man sagt, pass auf, intern tun sich die Leute zusammen. Und nutzen halt diese Instrumente, die da sind, eh aus. Warum weiß ich das nicht?
Gute Frage.
Es ist schwer zu kommunizieren, ja, oder? Also alles, was in der Demokratie halt so logistisch und diese Instrumente, das ist schwer rüberzubringen.
Wie viele Minuten haben wir jetzt braucht, um das überhaupt einmal zu erzählen? Ja. Und wir versuchen es natürlich zu erzählen. Wir erzählen es auch den Journalisten. Es ist auch in den Medien wenig Platz, aber höchstwahrscheinlich, ich bin auch kein Fan, wenn man sagt, wir brauchen viel mehr Europaberichterstattung in den Medien, auch in der Öffentlichkeit, mehr Diskussion darüber. Aber höchstwahrscheinlich liegt es ein bisschen an uns auch. Vielleicht müssen wir auch noch mehr versuchen zu kommunizieren. Ja?
Reißerischer.
Reißerischer, es ist halt, wilder.
Ja. Es ist halt auch so schwer zu kommunizieren, weil viele Leute sind natürlich frustriert und die profitieren von vielen Dingen, die in Europa passieren, aber man hat halt das Gefühl, es passiert alles so langsam und so wenig. Ja? Und ich meine, Demokratie ist ein langsamer Prozess, davon profitieren wir auch.
Ja, weil man kann Europa, sie ja zum Beispiel, 450 Millionen Einwohner, Wahnsinn, ne? 27 Mitgliedstaaten, es ist schon ein Tanker, den wir da immer mit einem kleinen Schritten, die Kompromisse sind, in die richtige Richtung lenken.
Nur okay, schönes Bild.
Wenn wir die Schritte heute nicht gehen, werden wir in 5, 7, 10 Jahren, wenn die Leute sagen, hey, ihr Idioten, ihr habt da wesentliche Dinge verschlafen. Richtig. Und das ist diese Verantwortung auch, die wir tragen und die es aber auch darzustellen gilt, dass es um ganz entscheidende Zukunftsfragen geht. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen mühsam zu erklären sind oder nicht so
wow, kein Wow-Effekt. Ja.
Aber vielleicht könnte vielleicht könnte so eine Serie dann wie Netflix sozusagen eine Möglichkeit sein, um ein bisschen mehr
Sinn zu machen. Ja, da kommen wir zu schlecht weg.
Ja, aber die Leute lieben diese. Ich glaube, das Magistrate seit immer auf 24/12 beliebter sind. Die Leute lieben ja Scheitern und schauen gerne beim Scheitern zu, wobei ich jetzt nicht sagen wollte, dass das EU-Parlament scheitert. Aber apropos, 2019 hast du ein Regenbogenpaket aufgestellt für Europa und wolltest nochmal kurz gut durchgehen, ob diese Sachen noch gültig sind und was sich getan hat. Verbot nicht medizinisch notwendiger OPs an Interkindern. Hat sich das was getan?
Das ist eine massive Diskussion.
Ist im Gange.
Ist im Gange. Kann ich jetzt nicht sagen, dass es komplett erledigt ist, aber es ist in einigen Berichten auch drinnen des Europäischen Parlaments, nämlich das Verbot.
Aber das heißt, woran scheitert es? Weil ich glaube, medizinisch ist es so sehr eindeutig, oder?
Ja, weil ich glaube auch, da sind wir wieder im Kompetenzdschungel, dass natürlich medizinische Operation, also Gesundheitspolitik, ich stammel deshalb, weil es hat weder mit Gesundheitspolitik noch mit sonst was zu tun, aber jetzt aus dem Bereich.
Eigentlich ist es gesellschaftspolitisch. Ne?
Ja, es ist eigentlich.
Also die Intermenschen hassen sie auch, wenn man das immer auf die medizinische Ebene bringt, aber es wäre halt dieses Gesetz so wichtig, dass man sagt, wenn der Eingriff nicht medizinisch notwendig ist, dass man eben dieses Kind einfach nicht verstümmelt.
Aber ich frage mich halt, wer da dagegen argumentiert, sozusagen, also was die Position ist.
Es gibt wahrscheinlich, wie überall, halt konservative Kräfte, nehme ich an, die halt sagen, also wenn ein Kind muss entweder männlich oder weiblich sein und wenn das nicht eindeutig zuordnen ist, dann muss man es anpassen, oder? Ich meine, das wird einfach der Zugang sein.
Ja, ich kenne jetzt auch, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht eine Diskussion zu diesem Thema, da war ich nicht, weil mir fehlt auch an sich das Grundverständnis für die Gegenposition.
Ja. Sehen wir dann ja eh gleich. Ehe für alle in allen EU-Staaten, das ist, glaube ich, so, dass sie zumindest anerkannt werden muss, da hat es erst kürzlich was gegeben, oder?
Da, das ist mit dem, weil natürlich an der Ehe oder an dem Status hängen natürlich viele andere Fragen dran. Sozialrechtliche, versicherungsrechtliche und so weiter. Aber auch also Fragen auch, kann man Hotelzimmer buchen und was weiß ich für Fragen, die natürlich da auch mitschwimmen, aber natürlich auch es gibt auch grenzüberschreitende Ehen, Anerkennung von Pensionen und was weiß ich was. Da ist einiges passiert. Es sind auch die Liste der Staaten, die eine Ehe für alle haben, in ihrem länger geworden. Aber es ist nach wie vor ein Thema, wo man auch sagen muss, da muss man noch weiter, also diese vollständige Gleichstellung ist in dem Fall auch noch nicht gegeben, weil halt da auch dieses, manchmal sagen wir es, konservative Weltbild bei manchen noch immer massiv
dagegen. Ja, es ist auch Theorie und Praxis, die oft auseinanderklaffen. Ich wollte ja mal eben einen Menschen mit rumänischem Pass in Wien heiraten und man braucht in Wien ein Dekret, wo oben steht, dass man im Heimatstaat nicht bereits verheiratet ist. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, das hat einen tollen Namen. Ja. Ja. Dieses Amtsdeutsch, das ist wunderbar. Und die rumänische Botschaft wollte das damals einfach nicht ausstellen, weil es sich um zwei Männer handelt und die haben gesagt, wir wollen das nicht. Ja. Und da war es schon für mich so ein bisschen Frust, wo gehe ich jetzt hin? Wo beschwere ich mich jetzt? Und ich habe es bis heute nicht wirklich herausgefunden. Ich habe dann in Rumänien eine NGO gefunden, die mich unterstützt und man kann da den Staat Rumänien klagen. Aber irgendwie brauche ich jetzt eine Ombudsstelle für LGBTIQ+ in Europa, wo ich hingehe und sage, pass auf, da ist was vorgefallen. Zack, bitte tu was.
Ein Gleichstellungsanwalt, Anwältin.
Ja, sowas in der Richtung.
Aber
also das wäre doch geil.
Die Sache ist schon, wir reden natürlich immer abstrakt über solche Regelungen, aber es sind diese Erzählungen aus dem Alltag der Menschen, die klar machen, worum es geht.
Richtig.
Es geht ja nicht nur auch, aber um die philosophische Idee der Gleichstellung, sondern es geht einfach um den Lebensalltag von Menschen, die nichts, die ganz normale Dinge wollen, nämlich miteinander verheiratet sein oder füreinander sorgen oder miteinander ein Kind großziehen oder sich um den anderen kümmern, wenn er im Krankenhaus liegt oder was weiß ich. Und diese Dinge werden durch solche konservativen Gesetze verunmöglicht.
Ja. Du, Andi, weil das alles so geil ist mit der EU, warum dann keine Vereinigten Staaten von Europa?
Du, ich, das ist ja ein bisschen so eine Marketingüberschrift von
Neos.
Von Neos, genau.
Ja. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen,
die Neos eher, aber sie sind.
Ich mag sie an und für sich nicht, ehrlich gesagt, aber,
nein,
aber die
Idee finde ich geil. Ich bin für geregelten Markt und für soziale Säule, das sind die Neos oft nicht. Ja, ich finde, sie sind nette Menschen, muss ich sagen. Ich finde in dem Fall, das ist ein Marketing-Gag. Was wir schaffen müssen, ist, dass Europa schrittweit zusammenwächst. Und es ist nicht so ein, wir machen jetzt die Vereinigten Staaten von Europa. Weil ich finde auch dieses, es gibt die Vereinigten Staaten von Amerika und daher müssen wir jetzt die Vereinigten Staaten von Europa sein. Und dann haben wir vielleicht noch eine lustige Idee, wir machen gestreifte Fahne mit ein paar Sternen oben im Eck. Nein, auch Amerika, die Vereinigten Staaten sind ja auch ganz unterschiedlich. Wenn man so will, man kann auch sagen, wir haben schon die Vereinigten Staaten von Europa.
Aber also da muss sowieso jeder seinen Weg finden, oder? Man, also es wäre jetzt so, die USA hat ja auch nichts kopiert. Also
ich verstehe nur die Angst davor, nicht das so auszusprechen, um das geht es mir.
Also nein, ich habe gar keine Angst vom Vereinigten Europa, ganz im Gegenteil. Ja. Ja. Wir müssen auch in vielen Bereichen noch stärker zusammenwachsen. Und wir müssen dieses soziale Europa zum Beispiel bauen. Das bauen wir jetzt über europäische Mindestlöhne, über Mindeststandards, die jeder haben muss, gegenseitige Anerkennung. Aber am Schluss des Tages muss ja auch reinkommen, dass du auch in den sozialen Rechten jeder Europäer und jede Europäerin die gleichen Rechte hat, egal ob in Bukarest oder in Wien oder in Paris.
Ja, das wäre sehr wünschenswert. Ja. Mhm. Ich muss jetzt zu einem Thema kommen, das mir extrem am Herzen liegt, gerade weil wir gerade in allen Parteien, unter anderem auch bei der NEOS, darauf werde ich auch den Spitzenkandidaten Brandstätter heute später, wo wir das Interview machen, noch anreden, die rutschen ja gerade nach rechts. So. Also merkbar, das gibt es diese Debatte über die NEOS hat gerade wirklich ein, also das ich glaube, das kann auch jetzt niemand abstreiten. Es gibt also hier den Versuch, glaube ich, bei der ÖVP-Wähler zu holen, indem man sagt, geflüchtete Menschen müssen zum Beispiel besser verteilt werden in Europa. Und da, ich meine, das ist ja prinzipiell vernünftig, da hat ja keiner was dagegen, dass man sagt, es wäre gut, wenn auf alle Länder gleichmäßig das aufgeteilt wird, dann gibt es keine, diese Grüppchenbildung nicht und dann haben es alle leichter. Aber was ich mir dabei denke, ist für LGBTIQ+-Refugees, ist das ein richtiges Problem. Ich flüchte jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel aus dem Iran, ja, als LGBTIQ+, oder flüchte halt, ja, und es gelingt mir, was schon sehr gering ist, die Chance, und dann werde ich verteilt nach Polen. Da habe ich ja dann immer ein Problem, ne? Also prinzipiell nehme ich an, du bist auch dafür, dass man sagt, europäische Lösung, man verteilt Leute einfach gerecht.
Schau, ich glaube erstens, dass dein Punkt hat vollkommen was Richtiges. Mhm. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass auch sexuelle Orientierung einer der Fluchtgründe ist,
mit der Verfolgungsgründe
für viele Leute. Also wir kennen ja auch, es gibt in Afrika auch Staaten, wo quasi das verboten ist.
Die Todesstrafe, genau. Steinigung.
Also und das sind schon ganz, ganz ernsthafte Dinge. Mhm. Das ist auch, finde ich, ein absolut anzuerkennender Fluchtgrund.
Es ist oft so, dass wir haben ja mit einem 17-Jährigen ein Interview geführt vor kurzem, der hierher geflüchtet ist, und da war es die Familie einfach. 9 Onkel, glaube ich, waren es, 8, 9, bitte nicht die Zahlen, die ihn töten wollten. Der musste weg. Ende. Also der kann dort nicht bleiben. Das ist natürlich ein Fluchtgrund. Und wenn der jetzt verteilt wird nach Ungarn in ein konservatives Bauerndorf, ja, dann hat er dort ja dasselbe Problem. Und deshalb muss man, man kann ja die Leute nicht einfach wohin stecken, denke ich mal. Aber trotzdem wäre natürlich eine gleichmäßige
Aufteilung. Der Grundansatz ist aber richtig, dass wir es uns nicht mehr leisten können, in der Migrationspolitik jedes Land sein Ding versuchen zu machen. Mhm. Und vor allem jedes Land versucht, das Problem ans Nachbarland abzuschieben. Mhm. So wie Ungarn zu uns abschiebt. Und wir brauchen, glaube ich, eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik. Das heißt, mit einem Außengrenzschutz, der quasi auf Basis der Menschenrechte, aber auch gemeinsam organisiert ist, damit es auch da keine Unterschiede gibt. In der Behandlung im Asylverfahren auch der Leute, da müssen wir, da sagen wir auch immer, alle sind dafür, dass es schneller ist. Mhm. Finde ich auch ganz wichtig. Da muss man auch dazu sagen, da wird man auch natürlich schauen müssen, dass die Leute, die eine hohe Anerkennungsquote haben, weil sie aus Gebieten kommen oder mit einer Biografie kommen, die schon quasi bei anderen zur Anerkennung geführt hat, schneller behandelt werden als Leute, die aus Gebieten kommen, die immer zu einer Nicht-Zuerkennung kommen. Also da wird es auch ein schnelleres Verfahren machen. Wir sind machtlos, als einzelne Mitgliedstaaten solche Rücknahmeabkommen abzuwickeln. Das kann nur die EU gemeinsam. Und natürlich ist eine faire Aufteilung auf alle Mitgliedstaaten sinnvoll, weil es kann nicht sein, dort, wo du zuerst aufschlagst, dort bleibst. Ja, das ist,
das ist ja für die
Aber, Länder aber ihr habt recht, das ist ein Punkt, den man mitnehmen muss. Du kannst
jetzt also du nimmst nicht das mit,
bitte. Fluchtgrund, sexuelle Orientierung, Verfolgung wegen der, muss man ja präzise sagen, Verfolgung wegen der sexuellen Gefahr für Leib und Leben, wegen der sexuellen Orientierung und der Rechtslage in dem Land, kann nicht dazu führen, dass man in ein Land kommt, wo auch LGBTIQ.
Genau, die gibt es halt in Europa. Die gibt es halt in Europa leider.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, wir müssen beides gleichzeitig machen, nämlich schauen, dass das fair ist, aber gleichzeitig diese ausradieren, diese Zonen in Österreich, in Europa, wo es das gibt.
Schönes Wort. Ich bin voll dafür, dass man die ausradiert, weil das darf es eigentlich wirklich nicht geben in Europa. So, lieber Andreas Schieder, im Vorstand von der SK Rapid Wien, was ist los bei euch? Ich bin ein glühender Fußballfan, also, um es zu disclosen, Arsenal FC. Fahre jetzt auch zum letzten Match wieder nach London. Also
und
fahr
und
nicht
in der österreichischen Bundesliga?
In der österreichischen Bundesliga und gar nichts, sondern ich gehe zum Wiener Sportclub ab und zu. Aber ich habe einen Verein, den habe ich tätowiert, das ist der Arsenal FC. Auf dem Fuß, du schaust.
Ja, ich schaue
am Fuß, aber ich hab momentan Schuhe an. Ich habe gedacht, das ist aufgrund der Höflichkeit, lasse ich mir die Schuhe an.
ich bin nicht tätowiert.
Gar nicht, null.
Null, ja.
Kein einziges.
Ja. Also ich habe einen reinen Körper.
aber so die EU-Sterne so über dem Herz, nein? Das ist die EU-Fahne?
Nein, habe ich nicht. Eine Mitarbeiter von mir hat sie am Unterarm.
Ja, also das fände ich.
Ich habe auch einfach das Klimaticket gekauft, ohne Tätowieren.
Aber, aber zurück zum Eiskarabit, du kommst mal nicht aus.
Nein, es ist ein bisschen auch jetzt, also ich dachte, die Leidensgeschichte ist jetzt, unser Leidenstal ist vorbei mit dem neuen Trainer, wo sie eigentlich als Mannschaft gut zueinander gefunden haben, den Heimvorteil, der Rapid auszeichnet, eigentlich stark ausgespielt hat und auch auswärts wieder quasi ein gefürchteter Gegner waren, weil sie doch stark gespielt haben. Und irgendwie ist jetzt, dann dachte ich, okay, wir haben jetzt da so eine Phase mit mehrmals Sturm Graz hintereinander. Da kann man nicht immer gewinnen.
Ja.
Weil sonst, das schaukelt sich, das wird so ein Erwartungsdruck. Deswegen haben wir gedacht, die erste Niederlage, okay, die minimiert den Erwartungen. Jetzt bin ich schon ein bisschen nervös, weil eigentlich am 1. Mai in Klagenfurt, ich meine, Cupsieger wäre schon ein wichtiger Titel auch einmal.
Ja, wäre geil. Ja. Aber ich muss jetzt gestehen,
ich will ja der
Rapid, so sehr ich das sportliche liebe, aber ich habe natürlich angespielt.
Ich will ja, dass Rapid europäisch wieder spielt, weil ich fahre immer gern auch zu den Europa-Abgeordneten.
Es wäre geil, wenn sie mal gegen Arsenal spielen. Wieder, das war ja schon mal der Fall.
Ja, ich kann mich auch gegen Bayern München, wie wir auch massiv verloren haben, damals Champions League.
Oh, Bayern München, einfach ein unguter Gegner. Übrigens waren die Rapidler oft die Kanoniere früher, das weiß fast niemand mehr, aber es gab eine Phase, da hat man Rapid die Kanoniere genannt, ebenso wie die Gunners in England. Ich habe einen Schal, ich sammle ja auch so Memorabilia?
Erinnerungsstücke.
So Devotionalien ist ein schönes
Wort. Ist auch nicht deutsch,
genau. Und da ist eine Kanone oben. Wie dem auch sei, natürlich habe ich jetzt nicht über Sportliche gesprochen, sondern eben über diese Homophobie-Kiste, okay. die mir auch ganz wichtig ist. Und wir haben ja da viel drüber geredet, weil ich eben Fußballfan bin und ich bin der Überzeugung, dass ich einen Platz habe im Fußball. Also ich bin ein Homo und ich habe einen Platz im Fußball. Ich muss, ohne dass ich rechnen muss, dass jemand singt, Schwule, FK, und schon gar nicht die Spieler und die höchsten Mitglieder des Vereins. Ich habe ein Recht darauf, dass das nicht passiert. Und danach ist man auch ein bisschen so clumsy, würde man auf Englisch sagen, damit umgegangen. Ja, also am Ende dann der Trainer, den ich sehr schätze, und ich verstehe auch den Impuls, aber dass sich der dann hinsetzt und sagt, man muss jetzt aufhören, die Sau durchs Dorf zu treiben, und damit aber eigentlich die Debatte verlängert, so ungeschickt. Das würde in England nicht passieren, Andi, das sage ich da.
Ja, nein, absolut. Ich finde ja auch, man muss immer sehr vorsichtig argumentieren, sonst entsteht eine Täter-Opfer-Umkehr.
Ja.
Und man muss sich schon eingestehen, da ist was schiefgelaufen. Was nicht auf Rapid alleine beschränkt ist, das Problem.
Das ist richtig, ja, aber das
was aber nicht
hat
heißt,
halt Rapid erwischt. Ja?
Genau.
Und ich denke mir, wenn ich zu schnell fahre, muss ich auch mal Strafe zahlen.
Ja, und man kann auch
mit denen
so lange alle anderen stimmt, vorher. Ja. Weil, nein, richtig. Das finde ich auch. Also man kann nicht sagen, die anderen sind auch und daher lasst mich einmal in Ruhe, sondern ich finde, das muss man angehen. Und gerade ich finde auch Rapid als mit seiner quasi Arbeiterfußballvereinsgeschichte und so weiter, sollte sich da offener zeigen. Ich bin schon der Meinung, dass Fußballplatz schon noch so ein Ort ist, wo man.
Also, ich komme jetzt nicht mit dem Klenk-Argument.
Das kenne ich, weiß jetzt gar nicht.
Die Sau rauslassen, aber bitte nicht homophob. Ich lasse auch die Sau raus, aber halt nicht.
Genau, ich finde, also Fußballplatz hat auch, das Anfeuern des eigenen Vereins hat auch was. Frage,
geil.
Kann man
auch. Am Papier sage ich auch, anfeuern heißt immer die eigenen anfeuern, die anderen nicht. Aber natürlich bei einem Sport, wo Angriff und Verteidigung eine Rolle spielt, wechseln da diese Szenen. Und trotzdem müssen wir im Bewusstsein uns klar werden, dass ja auch gewisse Gesänge, die man gar nicht so meint, mehrere Effekte haben. Dass es erstens einmal Leute gibt, die wissen, was gemeint ist und sie verletzt sind, eingeschüchtert sind, nicht mehr gerne am Fußballplatz kommen oder und.
Richtig.
Und natürlich auch in den Köpfen der Leute gewisse Dinge so normalisiert. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit eben war Walter Schachner. Da gab es auch so einen Sprechgesang über die sexuelle Orientierung von Walter Schachner, die gar nicht stimmt.
Das kenne ich nicht, okay. Aber da muss man jetzt nicht aussprechen.
Und nein, ich habe nur im Zuge dieser Rapid-Affäre dann auch drüber nachgedacht. Das hat man halt damals einfach so gesungen.
Ja, naja, ich hab selber das als Kind.
Und dadurch quasi wird auch klar, dass wenn man wem Homosexualität quasi andichtet, wo einem das eigentlich wurscht ist, aber es ist ja dann ein bisschen, es ist abwertend gemeint.
Natürlich ist es.
Also es bleibt dann hängen eben, das muss was Schlechtes sein und so weiter. Und allein aus dem, finde ich, haben auch Vereine und Vereinsarbeit die Aufgabe, ja genau diese Mechanismen aufzubrechen. Also Fußballplatz ist nicht der Ort, wo man an der Tür quasi eine Prüfung ablegen muss, aber es ist trotzdem der Ort, wo man Bewusstsein auch schaffen kann in Fangruppen. So wie es Rapid ja auch geschafft hat, quasi andere Fangruppen, die es in den 70er, 80er Jahren gegeben hat, quasi, kann man erinnern, wir hatten damals so eine Kampagne, Rapid okay, Nazis AD, weil quasi rechtsradikaler Anhang da war. Das sind alles Phänomene, da muss man gerade, die Chance besteht in einem Fußballverein auch an diesen Dingen zu arbeiten, an einer positiven Fankultur, die gerade jetzt auch bei Homosexualität, man muss sich auch denken, wenn da 22 Leute herumlaufen plus drei Schiedsrichter, die Wahrscheinlichkeit, also nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern die Statistik sagt, da sind auch am Feld mehrere.
Mhm. Ja, ja, natürlich. Jetzt am 17. Mai soll es ja so ein Gruppen-Coming-out geben. Wir sind sehr gespannt und wir werden hier berichten natürlich.
Ein Gruppen-
ja, es ist
Deutschland. Sport.
Auf höchsten Bundesliga-Niveau wollen mehrere Spieler sich gleichzeitig outen am 17. Mai offenbar. Alles, wenn ich das Datum richtig im Kopf
habe. Ja, hab, weil es natürlich der internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie. Und die Idee ist sozusagen, wenn man es als Gruppe macht, dann kriegt es ein einziger ab.
So kein einziger. Und man zeigt aber gleichzeitig...
Es gibt mehrere.
Genau.
Ja.
Das ist eine gute Sache.
Ich wollte noch was anregen, weil ich habe gesehen, wie es geht. Nämlich, und das ist ein reiner Zufall. Ich habe mich vor 20 Jahren in Arsenal FC verliebt, wie ich in London eine längere Zeit verbracht habe. Und seitdem bin ich dort Mitglied. Und damals war dort auch Homophobie am Alltag quasi. Ja, und mittlerweile, die haben halt wirklich konsequent durchgegriffen und du hast in jeder Spielpause, in der Halbzeit, wenn ich dort bin, läuft dieser Trailer, wo sie Transmenschen, homosexuelle Männer, homosexuelle Frauen zeigen, die sagen, ich bin Arsenal, ich bin ein Fan, genauso wie ihr und ich will einfach akzeptiert werden. Es gibt dort einfach keine, ich bin nicht der Typ für Law and Order, aber es gibt null Toleranz, wenn du dort einmal einen schwulen Chant singst. Die haben die Kameras, die finden dich, du gehst dort nicht mehr rein auf längere Zeit, ich glaube wahrscheinlich nicht mehr. Und man muss ja nicht gleich so hardcore durchgreifen, aber so ein Mittelweg wäre schon schön, dass man den Leuten noch signalisiert, das ist ernst.
Ja, ich find ja weniger Strafen als eben diese Fanarbeit bewusst sein, weil ich glaube, die meisten Leute schreien das aus irgendeiner Gruppendruck-Idiotie, denken nicht nach. Und die Antwort darauf muss sein, die Leute zum Nachdenken zu bringen, weil dann glaube ich, bin ich überzeugt davon, dass die meisten Leute auch sagen, okay, sehe ich ein, dieser Blödsinn sollte man nicht mehr machen.
Ja. Also ich bin dann mittlerweile ein bisschen resigniert.
Du bist ein bisschen härter.
Wie gesagt, normalerweise bin ich gar nicht der Typ für Law and Order und bin da voll bei dir. Aber wir probieren es schon sehr lang. Gell? Ich meine, andererseits muss man sagen, es hat sich auch viel... Man ist halt natürlich als
Homophobie... Also Xenophobie ist geringer geworden. Genau,
also Rassismus zum Beispiel, dass jemand UU schreit, gibt es einfach nicht mehr, glaube ich.
Auch Fußballplatz sind auch Orte, wo Frauen und quasi auch vollkommen willkommen sind. Frauenfußball
leistet sich. Aber du verzeihst mir, wenn es mir halt trotzdem zu langsam geht.
Nein, ich verzeih's dir. Also verzeihen wäre zu wenig. Du hast vollkommen recht.
Das ist auch meine Rolle. Also ich möchte das antreiben. Und es gibt einen Grund, also wie gesagt, es ist jetzt nicht der einzige Grund, aber warum ich mich in einem Stadion in England wohler fühle und auch in Deutschland. Ich gehe, wenn ich in Deutschland bin, zu Frankfurt, zu Köln, zu Bayern und ich fühle mich überall wohler als in den großen Stadien in Österreich. Und da gibt es einen Grund dafür. Da müssen wir einfach noch ein bisschen was tun, aber da wird mir jetzt die Leute langweilen. Deshalb würde ich sagen, wir kommen zu unseren Blitzfragen. Wir haben dich auch schon wirklich lange gequält.
Ja, gequält gar nicht. Darf ich nur eine letzte Frage stellen, bevor wir zu einem Blitzfragen kommen. Ganz einfach, wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber so als geouteter Wechselwähler, was würdest du sagen, unterscheidet die am markantesten von deinen KandidatInnen?
Ich trete ein für ein soziales Europa, das nicht nur am Papier existiert, sondern das in allen seinen Facetten, von grundsätzlichen Gesetzen bis auch in der Umsetzung dieser Gesetze Realität wird, weil ich absolut überzeugt bin, unsere Demokratie ist nur dann vollständig, wenn es soziale Gerechtigkeit gibt.
Schöne Antwort.
Ja, finde ich auch. Da merkt man, dass du wirklich ein Berufspolitiker bist, weil ich würde jetzt alles abkaufen, wenn du jetzt sagst, bitte, willst du dir einen Staubsauger kaufen, ich kaufe dann sofort ab.
Also Staubsauger habe ich nicht, aber nein, es ist das,
wofür... Das klang jetzt negativ, das ist sehr, sehr positiv.
Nein,
wir brauchen ja Leute, die auch das Gute so verkaufen können wie du, weil also die Leute, die das Schlechte verkaufen können, gut, die haben ja genug.
Nein, aber vielleicht, ich mache jetzt auch quasi Outing, ich bin ja quasi, mein Vater war ja auch Berufspolitiker, ist ja eh hinlänglich auch wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so bekannt, aber öfter schon gestanden. Aber ich habe mich für politisches Engagement genau aus diesen Gründen entschieden, weil ich gemerkt habe im Schulalltag, es gibt viele Dinge, wenn du nachdenkst, wo du erst nachher draufkommst, dass da was schiefgelaufen ist in der Gesellschaft. Warum in der Klasse die eine Person immer im Eck gestanden ist und keiner beachtet hat und dass das aber vielleicht dazu tun hat, dass die Familiensituation gerade am Zerbrechen war oder Armut oder Migrantenkind oder irgendetwas war. Und ich habe eigentlich bei vielen Dingen auch so in der Schule oft gar nicht zuerst die Probleme gesehen, weil ich so an manchen Dingen auch so vorbeischaue. Also sprich religiöses Bekenntnis, Herkunft, das spielt für mich einmal jetzt an sich keine negative Rolle oder irgendwie. Aber wenn du natürlich... Für die Leute schon, weil die werden deshalb natürlich quasi ausgestoßen, behindert, schief angeschaut. Und das gilt es für viele Bereiche. Und das war diese Motivation eigentlich, die, warum ich in die Politik gegangen ist, falsch, warum ich mich engagiert habe. Und der Rest war dann Zufall.
Gut, Blitzfragen.
Ja, bitte.
Was ist der letzte Song, den du bewusst ausgewählt und gehört hast? Also nicht jetzt bei Billa zufällig, ja? Also wenn im Hintergrund eine Panflöten laufen, sondern den du dir ausgesucht hast auf Spotify oder Apple oder sonst was,
das höre ich. Ganz bewusst habe ich mir das neue Album von Taylor Swift angehört, weil alle darüber reden, aber ich dachte, jetzt muss ich es mir auch einmal anhören.
Bist du Swiftie?
ich glaube glaub nicht, weil ich bin, war im Flugzeug, ich bin dann dazwischen eingenickt. Das ist wirklich die letzte, voll so reingezogen, natürlich Rolling Stones Nummern von Hackney Diamonds, dem neuen Stones Album.
Ja, aber ich muss sagen, dass...
Tears in Heaven.
Tears in Heaven?
Das ist das, einer der Hits quasi vom Stones Album.
Okay, aber hat nichts zu tun mit
dem... Lady Gaga, mit Jagger und Lady Gaga.
Wirklich?
Ja.
Org. Aber da habe ich überhaupt nicht gewusst, werden wir nachher gleich anhören. Mhm. Bei Augenduellen ziehst du zurück oder dominierst du? Weißt du, also wenn du zum Beispiel im Flugzeug sitzt oder im Zug und der Blick
also der Erste, ob du wegschaust.
Bist du der Erste, der wegschaut oder bist du eher der drauf bleibt?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe ein bisschen ich habe so ein bisschen Schlitzaugen, daher quasi kann ich schneller wegschauen.
Ja, es ist wirklich interessant, weil ich glaube, also
ich weiß nicht.
Da hat jeder so eine Präferenz, oder?
Der Antwort kenne ich schon.
Aber jetzt weil du sagst, im Flugzeug, stell dir vor, ich meine, oft sitzt dann da Harald Wilimski.
Gut, also da hätte ich ganz anders, da wird bei mir was anderes passieren, da gibt es eine körperliche Reaktion, die nichts mit den Augen zu tun hat, ehrlich gesagt.
Also kontextabhängig quasi.
Im Zug oder im Flieger die Schuhe ausziehen oder nicht?
Nicht.
Immer durchgehend an. Auch bei 8 Stunden Bangkok oder...
Nein, Langstrecke ausziehen.
Aber kurz, okay.
Und wenn man Hühneraugen hat, auch ausziehen.
Welche Unart im Internet regt dich am meisten auf? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so Hardcore-Sachen.
Großschreiben, 1000 Rufzeichen.
Okay. Ist interessant.
Schreien quasi.
Ja.
Schriftliche
und
Schreien.
Letzte Frage, Stefan Raab, Comeback, yay or nay?
Stimmt. Nee, eher nee. Ja. Eher nee. Was ist man an sich?
Ist doch wurscht. Ja. Eine gute letzte Frage, wenn es dem Befragten wurscht ist, habe ich gut gemacht, oder?
Ja, stimmt.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Das war uns wirklich ein Volksfest mit Lampions und wir wünschen dir viel, viel Kraft. Wir wissen ja auch von der Lena Schilling schon, wie solche Tage ausschauen. Das heißt, von früh bis spät. Und toi, toi, toi und danke.
Aber darf ich noch was am Schluss?
Alles.
Weil ich mal gedacht habe, ihr macht so einen Podcast.
Ja, genau. Da bist du gerade zu Gast.
Ja, genau. Also so eine Radiosendung.
Quasi.
Früher. Nein, aber nachdem wir anfänglich auch geredet haben über Schwule im Europäischen Parlament, die ganzen Regenbogenfragen und so weiter, wäre es ja mal interessant, wenn ihr vielleicht eine Folge dreht aus dem Europaparlament, wo man euch den Marc oder so, der spricht perfekt Deutsch.
Du ladest uns ein?
Ich lade euch ein. Nein, jetzt ernsthaft, das wollte ich gerade sagen. Ja, lade ich ein. Wir haben einen Ton, ihr braucht das Zeug nicht mitnehmen, wir haben sogar super Tonspiele dort. Wir checken den Marc oder wer immer in diesen Themen auch drinnen ist, also auch von anderen Parteien. Könnte mal eine interessante Folge werden über europäische
Wahnsinn. Also wir haben das auf Tonband übrigens.
Ja,
das
auf Tonband.
Tonband.
Ja, ich bin auch schon oldschool. Nein, aber wir haben das aufgenommen. Wir werden uns melden und das wäre natürlich für uns ein absoluter Traum.
Ich bin sofort dabei.
Das glaube ich, dass wir würden. We would jump at the occasion.
We make it. Proven.
Cool. Herzlichen Dank, Andi. Und wir wünschen dir viel Kraft und danke für alles.
Danke. Ja, danke schön.
Dankeschön.